Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus am Tag des Brownies und an dem dreht sich natürlich heute alles um die Braun-Weißen in der Bundesliga, den FC St. Pauli. Der weist nämlich in dieser Saison nicht nur farbliche Parallelen zur Schokokalorienbombe auf. Erst wirkte er verführerisch, die ersten drei Stücke waren super lecker, lagen danach aber zwei Monate irgendwie ziemlich schwer im Magen. Jetzt mit leicht veränderter Rezeptur und einem Schuss Jackson Irvine scheint es wieder verdaulicher zu werden oder stößt er den Kiezkickern doch nochmal wieder sauer auf. Und jetzt das Ganze nochmal ohne Kuchenmetapher. Wie stabil ist St. Pauli wirklich nach dem Sieg im Pokal gegen Gladbach und dem späten Remis in Köln? Das besprechen wir mit jemandem, der regelmäßig den FC St. Pauli konsumiert. Nils Babbel von Fußball MML ist da. Hallo Nils.
Hallo Malte. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie steht's denn um deine Bauchschmerzen bezüglich St. Pauli aktuell?
Die sind nach dem Spiel in Köln nochmal deutlich größer geworden. Ich hatte natürlich auf der einen Seite objektiv, aber auch aus Fansicht die Hoffnung nach diesem dann doch überraschenden Erfolg gegen Gladbach im Pokal, dass das dann der berühmte Bock war, der umgestoßen wurde. So war es keinesfalls, der Punktgewinn in Köln mehr als glücklich und die Sorgen aus meiner Sicht noch größer als zuvor. Und das ist natürlich keine gute Nachricht.
Jetzt ist es ja so in der Bundesliga, wenn anderswo der Kuchen nicht schmeckt, fliegt der Bäcker. Also wir haben das in Augsburg zum Beispiel gesehen, wo Baum jetzt nach Wagner offensichtlich mehr gebacken kriegt, um einfach diese Scheißmetapher noch mal ein bisschen durchzuziehen. Warum ist das trotz 9 Bundesliga-Niederlagen in Folge, also einer historischen Negativserie, bei St. Pauli, bei Alexander Blessin nicht der Fall gewesen?
Also ich glaube, man ist schon sehr realistisch am Millerntor. Man weiß und wusste auch nach den ersten drei sehr erfolgreichen Spielen, dass man jetzt so nicht durch die Saison kommen wird. Und ich denke schon, dass 9 bis 10 Niederlagen in dieser Saison grundsätzlich eingepreist waren. Dass die dann aber direkt am Stück erfolgen, ist natürlich umso bitterer. Und dennoch hat man auf der Trainerposition nie das Grundsatzproblem gesehen. Es gab ähnlich wie schon in der Vorsaison jetzt auch nicht das eine Spiel, das katastrophal war, zumindest bis zu dem 0:4 gegen Borussia Mönchengladbach vor knapp 5 Wochen. Und da wurde es dann tatsächlich zum ersten Mal auch so ein bisschen lauter rund um die Personalie Blessin. Aber Präsident Oke Göttlich hat das Thema dann auch direkt abgeräumt, hat gesagt, es gibt kein Trainerproblem und Alexander Blessin ist und bleibt unser Trainer. Mhm. Das ist ungewöhnlich in dieser Situation und in dieser Liga. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann aber auch immer sich die Frage stellen, was wäre denn die Option und ist denn der Kader überhaupt gut genug, um mit einem anderen Trainer gegebenenfalls erfolgreicher zu sein? Jetzt wird es wahrscheinlich auch darauf noch keine ganz klare Antwort geben, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass die nächsten beiden Spiele gegen Heidenheim und Mainz genau das zeigen werden. Mhm. Verliert man diese beiden Spiele, dann kommt man wahrscheinlich nicht mehr um einen Trainerwechsel herum. Gestaltet man dieses Spiel erfolgreich, kann man sagen, dann hat man alles richtig gemacht.
Ja, dann gucken wir mal auf das, was das tatsächliche Problem ist. Blessin hat oder ist Teil der Lösung, das hat Oke Göttlich gesagt, vielleicht sogar noch sehr, sehr lange. Und du hast den Kader angesprochen, der ja wohl das eigentliche Problem dann tatsächlich ist, beziehungsweise vor allem der Kaderumbruch dann im Sommer, der ja laut Manager Bornemann riskant und Stand jetzt misslungen ist.
Das kann man tatsächlich genau so sagen, ja. Das hatten auch die ersten drei Spiele nicht unbedingt vermuten lassen. Da lief es dann ja direkt sehr, sehr rund mit Hontonji zum Beispiel, der aus England geliehen wurde und im ersten Spiel gegen den BVB direkt traf, auch in den folgenden Partien immer gefährlich war. Und da dachte man, ach, vielleicht haben wir jetzt ja doch diesen einen einzigen Glücksgriff dann mal geschafft. Und der Stürmer mit den 10+ Toren, der ja dann doch immer gefordert wurde, ist endlich da. Stand jetzt ist dem nicht so und trotzdem finde ich bei dieser gesamten Kaderzusammenstellung ist sich St. Pauli auch im Sommer sehr treu geblieben. Man hat jetzt keine allzu großen Namen verpflichtet. Man hat wenig Geld in die Hand genommen und dann verhältnismäßig doch relativ viel, wenn man auf den Verein selbst blickt. so richtig konkurrenzfähig ist das aber natürlich nicht. Und ich glaube, das ist immer noch ein ganz großes Thema. Man muss in jeder Saison auch auf dem Transfermarkt overperformen und dann wirklich den einen Glücksgriff haben, wie man ihn in den vergangenen Jahren oft genug hatte. Ich will da zum Beispiel auch an Philipp Treu erinnern, der noch in der zweiten Liga aus Freiburg kam. Man hat ihn so gesehen noch größer gezüchtet und jetzt ist er wieder beim SC Freiburg zurückgekehrt und liefert in der vergangenen Saison für St. Pauli wirklich eine ganz, ganz starke Spielzeit ab. Der wurde ersetzt durch Luis Oppi. Auch da natürlich, Luis Oppi war im vergangenen Jahr und in der vergangenen Saison großes Thema in Fußball-Deutschland, weil er seine Traumtore für Arminia Bielefeld schoss. Jeder hat es mitbekommen, bis ins Pokalfinale geschafft. Und natürlich war das beispielsweise ein Transfer, der dann doch sehr gehypt wurde. Die Fakten sagten aber, der Typ ist halt ein Drittligaspieler, der in die zweite Liga aufgestiegen ist und St. Pauli will in der ersten Bundesliga die Klasse halten. Und es gibt jetzt auch nicht den Einspieler, den man da rauspicken kann, zum Beispiel auch Martijn Kaas, der ja mit dem 1. FC Magdeburg recht erfolgreich war in den vergangenen Jahren, da wirklich auch ein gutes Omen eigentlich mitbringen sollte in Sachen Torgefahr. Auch dieser Plan ging bislang nicht auf und Martijn Kaas ist auch ein Beispiel dafür. Das war zumindest mein Gefühl, dass sich Bornemann erstmals hat ein wenig unter Druck setzen lassen. Er ist ein Zweitligastürmer gewesen, der sehr erfolgreich war. Das sind oft die Spieler, die dann von den Fans gefordert werden. Also in dieser Sphäre gibt es aktuell auch noch den einen oder anderen in Liga 2, Littberg zum Beispiel von Darmstadt, der natürlich trifft, wie er will. Aber der Schritt in die Bundesliga, der ist dann doch nochmal größer, als viele denken. Ich denke, der Mann, der das am meisten bewiesen hat, ist Simon Terodde, der in Liga 2 immer unfassbar erfolgreich war. In der Bundesliga hat es so nicht sollen sein. Und jetzt ist bei Martijn Kaas ebenfalls so ein bisschen dieses Problem eingekehrt. So richtig reicht es aktuell nicht. Und dann hat man irgendwie mittlerweile da eine mehr oder weniger zusammengewürfelte Truppe, die vor allem offensiv sehr ideenlos wirkt.
Und damit hat man sich ja dann aber auch defensiv die Statik ziemlich durcheinander gebracht. Dazu kam dann noch die ein oder andere Verletzung, Jackson Irvine, um ihn dann vor allen Dingen ganz prominent zu nennen. Das schlägt natürlich dann ins Kontor. Also das ist dann schon eine Hypothek, die man da tatsächlich mitnimmt, die dann sich vor allen Dingen, aber du hast gesagt, es wurde ja auch ein bisschen gepokert, dann auch noch aufs Gehaltsgefüge und damit auf die Kabine auswirkt.
Na klar, das ist auch ein Thema, natürlich, das hat jede Mannschaft. Ich glaube, das ist immer das Problem des Aufstiegs und auch des längerfristigen Aufstiegs. Der FC St. Pauli, das muss man sagen, hatte in den letzten 4 bis 5 Jahren eigentlich durchschnittlich bis gute Leistungen gebracht, inklusive Aufstieg. Und natürlich wachsen mit sportlichem Erfolg dann auch die Erwartungen der Fans, die Erwartungen an den Trainer, an den Manager. Und ich glaube schon, dass es dann nicht ganz einfach ist, dabei die Kabinenhygiene, die so altbekannt ist, immer noch intakt zu halten, da man ja logischerweise Qualität braucht, um zu bestehen, besonders in der Bundesliga. Und dass das in der heutigen Zeit auch ein bisschen mehr Geld kostet als noch vor 15 bis 20 Jahren, ist auch kein Geheimnis. Diesen Umbruch hinzubekommen, ich glaube, das funktioniert. Allerdings funktioniert das nur mit Erfolgserlebnissen. Also ein Beispiel, wenn ein Bankspieler wie Adams, wie Gallard zum Beispiel, der mittlerweile seit 5 Jahren Kiezkicker ist, von Saison zu Saison wenig Einsätze bekommt, aber die Mannschaft dafür gut performt und er dadurch eben auch Bundesligaspieler geworden ist, was für ihn und seinen Markt natürlich auch hilft, dann muss man sagen, wird er sich eher damit zufrieden geben, wenn ihm 4 bis 5 weitere Spieler vor die Nase gesetzt werden, als wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, aber seine Mitkontrahenten dann deutlich, deutlich mehr verdienen als er selbst. Ich glaube, dann könnte da Ungleichgewicht reinkommen. So ist es in den letzten Wochen wohl passiert, wie man hört. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dann wirklich allen Berichten so zu glauben, weil am Ende ist natürlich jeder Profisportler das auch gewohnt. Also man muss auch innerhalb einer Mannschaft gegeneinander bestehen, um zum Beispiel dann auch einen finanziellen Erfolg davon zu tragen. Für viele Spieler ist der FC St. Pauli trotzdem immer noch eine große Chance. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, ob Marcel Hartl, ob zum Beispiel jetzt der eben angesprochene Philipp Treu, wahrscheinlich auch noch Eric Smith, der wohl in seiner letzten Saison aktuell für den FC St. Pauli spielt. All diese Spieler haben durch den Verein einen großen Markt an Interessenten bekommen. Mhm.
Und haben sich ja das auch verdient durch die letzte Saison. Zweitbeste Defensive der Liga hinter den Bayern. Das ist ja auch was, was sicherlich auch für den Kredit von Alexander Blessin natürlich noch mit reinspielt, weil er das geschafft hat, in der Aufstiegs- oder als erste, in der ersten Saison nach dem Aufstieg sowas dann tatsächlich hinzukriegen. Wie erklärst du dir denn trotz all der Probleme, die momentan da sind, die du ja auch schon angerissen hast, dass dieser Start mit 7 Punkten dann aber doch erstaunlich gut lief? Lass nur an der Schwäche der Gegner. Ich meine, es war Dortmund nicht auf dem Peak, die hinten raus das Spiel noch wegschmeißen. Es war der HSV und es war Augsburg.
Ja, eigentlich kann man es dann doch irgendwie so begründen, oder? Also der BVB anfangs noch echt verunsichert. Auch die hatten sich am ersten Spieltag noch gar nicht gefunden. Da konnte man Profit draus schlagen, holte dann so einen Last-Minute-Punkt gegen den BVB. Die Euphorie war völlig da. Dann in der Folgewoche der Derby-Sieg gegen einen Hamburger Sportverein, der allerdings auch noch ohne Fabio Vieira und vor allem ohne Luka Vucevic ausgestattet war. Also da war John Turunariga noch der Hoffnungsträger. Und das mag was heißen. Ich glaube, das war natürlich im Nachhinein betrachtet schon ein dankbares Auftaktprogramm. Dann eben auch mit dem FC Augsburg, den man zu Gast hatte. Das war schon alles sehr dankbar. Aber dann gab es eben diesen Break. Und den zu erklären, das ist ganz, ganz schwierig, weil man erst in Stuttgart knapp verlor. War jetzt wahrscheinlich nicht die beste Leistung, aber ich sag mal, gegen den Pokalsieger und beim Pokalsieger darf man auch mal Punkte liegen lassen. Und dann spielte man zu Hause ein wirklich richtig, richtig gutes Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Auch Leverkusen hatte sich damals noch nicht gefunden, gerade wieder mit einem neuen Trainer ausgestattet. Und dennoch war man gegen diesen Champions-League-Teilnehmer die deutlich bessere Mannschaft, belohnte sich nicht, verlor mit 1-2. Dann ja, schlich sich dieser Fehlerteufel langsam so ein. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt dieser bisherigen Saison gewesen, dieses Spiel gegen Leverkusen, in dem man die deutlich bessere Mannschaft war. Am Ende hat es nicht gereicht, auch weil man wieder mal, wie schon in der vergangenen Saison, vorne die Chancen nicht nutzen konnte. Ja, und dann passiert genau das, was in so einer Fußballmannschaft nicht passieren darf. Du verlierst 2 Spiele, du verlierst 3 Spiele und irgendwann verlierst du den Glauben. Und dieses Gefühl hatte ich. Dazu kamen dann noch schwierige Personalsituationen. Jackson Irvine hast du angesprochen, der nicht nur auf dem Platz eine tragende Rolle spielt, sondern auch daneben. Da gab es große Unruhen um seine Person, Kritik aus dem Aufsichtsrat und so weiter. All das ist natürlich in einer solchen Situation nicht zuträglich und dann manövriert man sich immer weiter nach unten und eigentlich ist es ja schon fast ein Wunder, dass man nicht Tabellenletzter ist nach diesen 13 Spielen.
Viel fehlt ja nicht, es sind nur 2 Punkte, die Mainz noch weniger hat als der FC St. Pauli. Es kann sich natürlich dann in den ausstehenden Spielen der Saison da noch ändern, du hattest das Restprogramm schon kurz skizziert, also Mainz und Heidenheim sind ja noch Gegner vor Weihnachten, also da kann natürlich noch eine ganze Menge im Abstiegskampf dann aus Sicht des FC St. Pauli dann noch passieren. Du hattest Jackson Irvine jetzt eben auch schon mal erwähnt, diese Querelen um seine Person, aber lass uns vor allem beim Sportlichen bleiben. Was bedeutet er denn sportlich für das Spiel des FC St. Pauli? Er war ja wirklich zu Saisonbeginn dann noch mit seiner Fuß-OP auf Eis und oder mit den Folgen der Fuß-OP auf Eis und kam ja erst Ende Oktober wieder und auch erst so langsam in kleinen homöopathischen Dosen zurück ins Team.
Ja, auch das ist der FC St. Pauli, man geht selten Risiken ein. Vielleicht hätte man bei ihm schon so einen Tick mehr Mut haben können, aber die ärztliche und medizinische Abteilung hat da sicher ein Machtwort gesprochen und das ist natürlich auch total richtig. Ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie schönreden, so halb angeschlagen in ein Spiel zu gehen, aber Jackson Irvine gibt der Mannschaft extrem viel. Er ist das Herz der Truppe. Das merkt man in jeder einzelnen Partie, die auch noch so schlecht sein kann. Mit Jackson Irvine hast du immer ein belebendes Element und das meine ich auch gar nicht so am Ball oder fußballerisch, sondern er haucht dieser Mannschaft immer so ein bisschen Glaube ein, immer so ein bisschen Mut und das ist etwas, das ja er wahrscheinlich wie kein anderer dieser Mannschaft geben kann. Und trotzdem ist es, und so ehrlich muss man sein, natürlich auch keine gute Nachricht, dass der 32-jährige Irvine der Hoffnungsträger ist. Irvine kam schon in der vergangenen Saison oft an seine Grenzen. Er war ein fantastischer und auch sehr torgefährlicher Zweitligaspieler, wartet noch immer auf sein erstes Bundesligator, hat in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle gespielt, aber wahrscheinlich nicht die beste. Da gab es im Mittelfeld der Kiezkicker und generell in der gesamten Mannschaft Akteure, die deutlich auffälliger waren. Aber es zeigt sich jetzt gerade in dieser ganz schwierigen Phase, da brauchst du ihn. Und da ist er dann auch einfach ja, unumstritten, auch wenn es vielleicht Links- und Rechtsspieler gibt, die deutlich besseren Fußballer sind. Aber ja. Mentalität schlägt in dem Fall alles.
Und das färbt natürlich dann auf die umstehenden Spieler bzw. umlaufenden Spieler ab, die dann auch ein bisschen mehr Mut kriegen und dann natürlich auch ein bisschen mehr versuchen, weil sie mitgerissen werden von dieser Führungspersönlichkeit da im Zentrum. Ist ja auch auffällig, dass seit er wieder 90 Minuten auf dem Spielfeld steht, also gegen Gladbach und gegen Köln war das der Fall, hat St. Pauli nicht verloren. Und ich glaube, gegen Bayern stand er 68 Minuten auf dem Platz und da stand ja zumindest noch die Eins.
Ja, vielleicht ist es das. Wenn Irvine da durchgespielt hätte, wer weiß, vielleicht hätte es ja noch geklappt. Aber ja, das stimmt und er verleiht dieser Mannschaft auch so ein bisschen Sicherheit. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Achse zwischen Hauke Wahl, Eric Smeed, Carol Metz und Jackson Irvine eben jetzt schon seit über 2 Jahren eigentlich gut performt hat. Man war in der zweiten Liga erfolgreich, man hat es in der vergangenen Saison gerade defensiv sehr, sehr gut gemacht und gerade diese bekannten und festen Strukturen, die sind in diesen Phasen der Saison so unheimlich wichtig und das merkt man jetzt gerade auch, man besinnt sich wieder sehr auf die Defensive, man geht da weg von den Experimenten, man möchte erstmal, dass die Null steht. Problem ist, man weiß nicht, wie man die eigene Eins herstellen soll. Das ist ein riesengroßes Thema und dem wird sich Bornemann und dem wird sich auch Blessin auf jeden Fall widmen. Da bin ich mir sicher, spätestens dann in der dann doch sehr kurzen Winterpause muss da etwas passieren, denn man ist leider auch nicht mehr so sicher und sattelfest wie in der vergangenen Saison. Das ist natürlich auch normal bei dieser Serie an Misserfolgen. Dann rutscht dann so ein Ball dann doch noch mal mehr durch. Dann kassierst du gegen die Bayern dann in der 94. noch das Gegentor. Steile These, aber das wäre in der vergangenen Saison so nicht passiert. Und wenn du eben mehr Gegentore bekommst, das ist jetzt auch keine neue Weisheit, da musst du eigentlich auch ein Tor mehr schießen. Passiert aber auch nicht. Heißt, unterm Strich, im Vergleich zur letzten Saison ist man dann doch schlechter geworden.
Das wäre aber aus 2 Gründen gegen Bayern letzte Saison nicht passiert, weil die Bayern natürlich auch nicht dieses Selbstverständnis haben, was sie aktuell haben und auch diese Maschine da einfach nicht so rollte und weil St. Pauli natürlich defensiv deutlich stabiler stand als aktuell. Also da gehören natürlich dann auch immer 2 zu. Das muss man dazu dann auch nochmal sagen, aber wenn du bei Jackson Irvine nochmal drauf guckst, also Defensive ist das, was er momentan bringt, das Kreieren nach vorne, da läuft es eben nicht. Was ist denn wichtiger, seine Qualität als Spieler oder seine Leadership-Qualitäten? Was fehlt der Mannschaft oder hat der Mannschaft mehr gefehlt?
Also man muss ganz klar sagen, dass es da seine Leadership-Qualitäten sind. Er ist der Kapitän der Mannschaft, er ist der Kapitän seit Jahren und er ist der verlängerte Arm des Trainers, was zumindest mal diese Mentalität auf dem Platz betrifft. Und trotzdem will ich jetzt auch nicht kleinreden, dass er natürlich eine Zweikampfstärke hat wie kaum ein anderer in der Mannschaft. Er kann besonders in der Defensive die Fünferkette hinter sich gut zusammenhalten. Er ist immer eine Anspielstation, er geht immer auf den zweiten Ball und er, wie du gerade ja auch schon sagtest, er rennt 90 Minuten durch und wird kein Ball da verloren geben. Und auch fußballerisch ist er mittlerweile in der aktuellen Phase ein wichtiges Element geworden, was allein schon daran liegt, dass er seinen Kopf eben auch nach der dritten nicht gelungenen Aktion nicht in den Sand steckt, sondern sagt, ey, dann wird's halt die vierte. Und das war insbesondere im Pokalspiel gegen Gladbach dann doch ganz gut ersichtlich, dass er auch fußballerisch natürlich Impulse setzen kann. In der zweiten Liga und in der Aufstiegssaison macht er, glaube ich, 6 oder 7 Saisontore, viele davon per Kopf. Und gerade diese Stärke, die könnte man aktuell gut gebrauchen. Man flankt zu oft ohne Zielspieler. Irvine könnte ein solcher sein. Er ist natürlich kein Mittelstürmer, aber insbesondere dann bei Eckbällen oder Freistößen kann er eine große Gefahr darstellen. Vielleicht ist es da auch dieser berühmte Knoten, der mal platzen muss, weil Irvine könnte in der Bundesliga per Kopf natürlich gerade in diesen talentfreien Aktionen sehr, sehr erfolgreich sein.
Wo du von Flanken sprichst, 16 Flanken gegen Köln, alle irgendwo hin, nur nicht dahin, wo sie eigentlich hin sollten, 0 Tore.
Außer eine.
Ja gut, eine, klar, am Ende, aber bis auf dem Weg dahin, der Lucky Punch am Ende war natürlich dann gut. Bei Irvine würdest du sagen, er ist derjenige, der einzige, der Pauli am Leben halten kann in der ersten Bundesliga. Hängt das Bundesliga-Überleben des FC St. Pauli an ihm?
Soweit würde ich nicht gehen, weil wenn es so wäre, dann wäre das Überleben nicht zu schaffen. Man muss da auch ganz ehrlich sein, die Mannschaft, auch Nico Vasil im Tor, die starke Defensive der vergangenen Saison, die ja in der Struktur immer noch Bestand hat, die wird der Schlüssel sein in dieser Saison. Und natürlich braucht man eben auch starke Phasen von den Kreativspielern. Daniel Sinani als ein Beispiel. Joel Fuschita, der im Sommer kam aus Belgien, mit ganz, ganz großen Erwartungen nach Hamburg angereist ist und den aktuell noch nicht so richtig gerecht werden kann, aber er deutet seine Qualitäten dann doch auch an. In der Offensive hat man mit Hontonji einen Spieler, der zumindest schon mal 4 Saisontore erzielen konnte. Also diese Last muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Aber, und das ist natürlich schon der Fakt, Jackson Irvine ist und bleibt das Herz der Mannschaft. Und solange er auf dem Platz steht, wird das Herz weiter schlagen. Man muss wirklich aktuell hoffen, dass er sich nicht verletzt. Das wäre eine ganz, ganz bittere Nummer, die man wahrscheinlich so nicht ausgleichen könnte. Und dann zur Wahrheit gehört auch, im Winter gibt es ja noch ein Transferfenster. 1 bis 2 Transfers würden der Mannschaft ganz sicher nicht schaden. Frage ist auch da wieder, wie sehr geht man ins Risiko?
Wenn du sagst, die Last müssen andere mittragen, er muss sie aber verteilen.
Er muss sie verteilen, das stimmt. Und er wird vorangehen und er wird auch am Ende derjenige sein, der sowohl im Erfolgsfall gefeiert, aber sich dann eben auch im Abstiegsfall der Kritik stellen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Jackson Irvine so oder so ein ganz wichtiger Faktor im Verein bleibt.
Wenn du sagst, man muss gucken, was man macht, wie sehr man ins Risiko geht im Winter, wo würdest du denn jetzt den größten Bedarf sehen? Also muss es ein zweiter Kreativmann neben Irvine sein? Muss es der Zielspieler vorne sein, der dann eben diese Flanken, die da irgendwo hinfliegen, dann vielleicht auch doch noch irgendwie kriegt?
Ja, wahrscheinlich genau das. Also ich gehe schon sehr stark davon aus, dass man auf der Suche nach einem originalen Zehner ist. Daniel Sinani war das in der vergangenen Saison, war das auch zu Beginn dieser Saison, hatte eine sehr gute Phase, aber auch da leider nicht auf diesem konstanten Niveau. Ich sag mal übersetzt, ein Marcel Hartl zum Beispiel wäre ein Spielertyp, der dem Club super gut tun würde aktuell. Also ein belebendes offensives Element neben Jackson Irvine, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ein Kreativspieler, der den tödlichen Pass spielen kann. Ja, und dann eben der Zielspieler, den du gerade angesprochen hast. Vielleicht ist es dann wirklich einer, der einfach eine gute Statur mit sich bringt, der 1,95 groß ist und den entscheidenden Kopfball dann mal einnicken kann. Weil, und das ist dann doch meine Befürchtung, man hat mit Martijn Kaas jetzt im Sommer einen Spieler verpflichtet, der, was das Gehalt, aber auch was die Ablösesumme betrifft, deutlich über dem Durchschnitt beim FC St. Pauli lag. Und das wird wahrscheinlich auch das Maximum bleiben in dieser Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf der Stürmerposition nochmal ähnlich investiert. Und wahrscheinlich müsste man das aber tun, um nochmal die Erfolgschancen da drastisch zu erhöhen. Was man natürlich aber auch nicht ganz vergessen darf, ist, es gab im Sommer Abgangsgerüchte um Eric Smith. Leicester City, Zweitligist aus England, soll an ihm interessiert sein. Sollte jetzt im Winter nochmal ein Angebot kommen für einen dieser Spieler für, ich sag mal, 5 bis 7 Millionen Euro, dann macht das natürlich auch nochmal neue Kassen frei, neue Möglichkeiten frei. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann doch vielleicht nochmal kräftiger investiert. Aber davon ist aktuell nicht so wahnsinnig viel in Sicht.
Auf jeden Fall muss irgendwas passieren, damit es nicht so ideenlos, leblos, wie der Kicker schrieb, wie gegen Köln dann im Spiel nach vorne ist. Diese Art, wie der FC St. Pauli momentan Fußball spielt, ist das auch ein Grund, warum Alexander Blessin in Köln nach dem Spiel ja in der Pressekonferenz gleich mehrfach emotional wurde? Also erstmal, als es um verdient, unverdienten Punkt ging und dann auch eben noch um die Balljungen. Ist das auch so ein kleines Ablenkungsmanöver, was er da vielleicht gestartet hat, so Mourinho-mäßig? Ich stelle mich vor meine Mannschaft, nur eben mit ein bisschen anderen Art und Weise.
Ja, also das kann so sein, zumindest wirkt es ja aktuell so. Ob er das beabsichtigt macht, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Ich muss sagen, ich fand es auch nicht sonderlich gut. Ich finde schon, dass man auch als Trainer sagen kann, dass der Punkt glücklich war. Und trotzdem hat er natürlich einen Punkt. Also ob es jetzt verdient oder unverdient ist, das spielt am Ende überhaupt keine Rolle. Das ist auf der einen Seite so, das ist auf der anderen Seite so. Die Art und Weise, wie er darauf reagiert hat, fand ich ehrlich gesagt nicht gut. Und trotzdem muss man natürlich auch immer so den Menschen hinter dem Trainer sehen. Das gilt jetzt nicht nur für Blessin, sondern allgemein. Also Lukas Kwasniok war ja das beste Beispiel. Der saß weinend auf der Bank nach diesem ganz, ganz bitteren Punktverlust. Ich kann mir schon vorstellen, was in ihm da vorging. Und auf der anderen Seite ging in Alex Blessy natürlich auch eine Menge hervor, nach diesen Wochen der Niederlagen endlich mal wieder einen Punkt zu holen. Und sorry, natürlich ist einem dann auch scheißegal, wie der zustande gekommen ist. Das Einzige, und da habe ich jetzt so ein bisschen Angst vor, man darf sich jetzt damit überhaupt nicht zufrieden geben, weil diesen Punkt, den holst du an einem der 34 Spieltage in der Form. Also die Leistung wäre nicht ausreichend gewesen gegen andere Mannschaften und jetzt gegen Heidenheim am Wochenende, die jetzt zuletzt zwei wirklich große Erfolgserlebnisse hatten, wird das nicht reichen. Und da braucht es auch eine andere Einstellung auf dem Platz, eine andere Kreativität und am Ende auch eine andere Anzahl an Tormöglichkeiten. Sonst kann das ganz, ganz böse enden am Wochenende.
Ja, ein Sieg bei Union und ein Sieg zu Hause gegen Freiburg, das ist natürlich was, was Kräfte freisetzt. Und vor allen Dingen, wenn wir auf die Tabelle gucken, Heidenheim auf dem Relegationsplatz stand jetzt immerhin auch schon 3 Punkte vor, ne?
Absolut. Verliert man das Spiel, sind 6. Das ist ganz einfache Mathematik. Und trotzdem, man muss ja ein positiver Mensch bleiben. Und aus St. Pauli-Sicht gegen Heidenheim und Mainz sollten 4 bis 6 Punkte drin sein, das muss der Anspruch sein. Und rechnen wir die drauf, dann ist man auf einmal dann doch wieder mitten im Rennen um den Klassenerhalt, weil, und das muss man ja ganz klar sagen, die Konkurrenz und das Konkurrenzfeld allgemein ist deutlich schwächer als in der Vorsaison. Man hat aus meiner Sicht immer noch alle Chancen, die Klasse zu halten. Das gilt aber nicht nur für St. Pauli, das gilt für alle Mannschaften, die da unten drin stehen. Und wir wissen ja, wie einfach der Fußball manchmal sein kann. Mainz 05 jetzt mit einem neuen Trainer, da kann auch ein Trainereffekt ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass man unten rauskommt. Vor wenigen Wochen haben wir noch über Gladbach geredet, die abgeschlagen Tabellenschlusslicht waren. Mittlerweile kann man ja sagen, sind sie quasi schon fast sicher in Europa.
Ganz genau, 16 Punkte, Platz 10, viel zu Europa fehlt da gar nicht. Also von daher, nur im Pokal schaffen sie es natürlich nicht mehr, weil der FC St. Pauli sich da auch noch europäisch was erhofft. Na, so weit wollen wir nicht gehen, oder?
Nein, nicht. Da fehlt dann wahrscheinlich dann doch noch der eine Zielspieler, ja.
Aber gut, wenn der kommt, kann natürlich dann auch gegen Leverkusen ist der nächste Gegner, ne?
Im Pokal. Gegen Bayer Leverkusen, das ist natürlich auch keine allzu gute Nachricht, aber es passt irgendwie ins Bild.
Das passt definitiv, aber natürlich, die Nerven bei Blessin sind dann natürlich momentan auch ein bisschen angeknackst und ruhige Weihnachten hat er wahrscheinlich dann tatsächlich nur, wenn er 6 Punkte aus den beiden Bundesligaspielen jetzt holt. Ne?
Ja, wobei ich glaube, so oder so ganz ruhig werden sie nicht. Ich habe ja gerade schon angesprochen, die Winterpause ist extrem kurz in diesem Jahr und gerade, also selbst wenn man jetzt 6 Punkte holen sollte, das muss man auch erstmal schaffen. Selbst dann ist man ja noch mittendrin im Abstiegskampf. Und da wird im Winter sehr, sehr viel Arbeit geleistet werden müssen, um sich da irgendwie wieder herauszumanövrieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Weihnachten im Hause Blessin ruhig werden, egal was kommt. Aber das gilt übrigens für alle Bundesliga-Trainer, ja, die da wahrscheinlich so ab Platz 12, 13 drin hängen.
Ich wollte ganz ruhig ist nur Vincent Kompany.
Der ist, genau, der ist die Ruhe selbst, ja.
Na gut, dann lass uns noch mal ganz kurz hier dann schauen. Bornemann, also hat gesagt, Stand jetzt misslungen. Dein Blick in die Glaskugel. Weißt du ja, muss man in diesem Podcast hier machen. Was erwartest du denn da bis Saisonende noch? Kann man aus Stand jetzt misslungen am Ende doch geglückt? Mit Ruhe und der typischen St. Pauli-Attitüde da noch was machen?
Ich sag mal so, verliert man das Spiel am Wochenende zu Hause gegen Heidenheim und gewinnt daraufhin auch nicht in Mainz, dann sehe ich tatsächlich schwarz. Da glaube ich auch nicht, dass Blessin Trainer bleibt, weil dann wird man die Winterpause dann wahrscheinlich doch nutzen, um einen neuen Trainer zu installieren. Dann hat Blessin auch keine Argumente mehr auf seiner Seite. Aber ich will es umdrehen und mit dem Blick in die Glaskugel. St. Pauli gewinnt jetzt zu Hause gegen Heidenheim, holt 1 Punkt in Mainz und wird dann euphorisiert und mit neuem Elan ins neue Jahr starten und sich dann zum Klassenerhalt mauern. Also die Rückrunde wird defensiv sehr viel stabiler und Klassenerhalt bedeutet, es wird der Weg über die Relegation führen, bei der man dann gegen Hertha BSC in 2 Spielen mit 0-0 und 0-0 und dann dem Elfmeterschießen am Ende erfolgreich sein wird. Weil, und das ist ja auch das große Learning der diesjährigen Saison, im Elfmeterschießen ist St. Pauli kaum zu schlagen. Das hat der DFB-Pokal bewiesen.
Also das war die beste Glaskugel-Analyse, die ich in diesem Podcast hier in 6 Jahren bisher gehört habe. Also Hut ab. Das ist sehr, sehr deutlich. Du hast sie sehr klar gesehen. Deine Glaskugel scheint sehr gut geputzt zu sein.
Ja.
Aber du weißt auch, das musst du am Ende vielleicht hier noch dann nochmal verteidigen, wenn wir
das
dann
können wir gerne machen, wenn es soweit ist.
Lass uns zusammenfassen, St. Pauli ist also noch nicht verloren, aber nur auf Jackson Irvine zu bauen, das reicht nicht ein bisschen mehr am Rezepturmix, um das Bild zum Brownie am Anfang zu schlagen oder zu vollenden, muss dann doch noch sein. Nils, ich danke dir, dass du da warst und uns Einblicke in den FC St. Pauli, in die Mixtur St. Pauli gegeben hast.
Danke, Malte. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst der Konditorei hier.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.